wenn ich einen wahnsinnigen Autofahrer den Kurfürstendamm entlangfahren sehe, der rechts und links in die Passanten hineinfährt, so ist es nicht nur meine Aufgabe, die Verletzten zu verbinden und die Sterbenden zu trösten, sondern ich muss versuchen, ihn vom Steuer zu reißen, selbst unter Einsatz meines Lebens. Dieser Satz klingt ein wenig nach Terror auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 2016. Aber diese Gedanken sind schon 75 Jahre alt. Es war Dietrich Bonhoeffer, der sich mit diesem Bild weit aus dem Fenster gelehnt hat. Kann man Adolf Hitler noch zuschauen? Muss man dem sogenannten Führer nicht das Ruder aus der Hand reißen? Muss man da nicht sogar an Tyrannenmord denken? Ein Leben opfern, bevor Hitler noch weitere Millionen Menschenleben sinnlos opfert. Politische Gedanken heute Morgen im Gottesdienst. Dabei sagte unser Pastor vor 14 Tagen, dass Baptisten nicht politisch predigen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich schon mal eine eher politische Predigt gehalten habe, obwohl ich durchaus ein politisch interessierter Mensch bin. Und deshalb habe ich mich diese herausfordernden Perikope gestellt, obwohl ich lieber über Ermutigung etc. predige. Christen sind in der Regel brave Bürger. Man glaubt und denkt eher konservativ. Und manchmal wählt man auch, wie am vergangenen Sonntag, konservativ. Demonstrieren geht man eher selten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Demo wart. Ich kann mich nicht entsinnen. Auch wenn es mich heute manchmal reizen würde, aber dazu fehlt mir im Moment ein bisschen die Kraft. Aufschreie von konservativen Christen gibt es, wenn überhaupt, nur bei der Abtreibungspolitik. Ein anderes gravierendes Beispiel aus der neueren Geschichte ist der Fall der Mauer vor fast 30 Jahren. Wir sind das Volk. Das waren auch Christen, die da auf die Straße gingen. Und in den 60er Jahren war es fast ein Skandal bei bewussten Christen, dass zum Beispiel ein so wegweisender, bekannter Theologe wie Karl Barth Mitglied in der SPD war. Sagt die Bibel nicht deutlich, dass Christen sich in politischen Dingen eher zurückhalten sollen und eher brav sein? Verbietet Gott nicht selbst ein kritisches Aufmucken gegen den Staat? Steckt nicht in manchem von uns bewussten Christen immer schön brav sein? So ein bisschen zahnloser Tiger. Weil Gott kritisches Aufbegehren gegen den Staat nicht möchte? Unser für heute vorgegebener Predigttext ist ein herausforderndes Beispiel dafür, zumindest für mich schwer zu verdauen. Und jetzt lese ich uns den Predigttext. Jan hat schon ganz toll das Ganze vorbereitet, was hier in Römer 13 steht, in den ersten 7 Versen. Römer 13 in den ersten 7 Versen. Jeder soll sich den bestehenden Gewalten unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird dafür von Gott verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur der, der Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die öffentliche Macht steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss diese Macht fürchten. Denn Gott hat ja nicht ohne Grund diese Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie, und dort werden alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen ist es das drohende Urteil Gottes und zum anderen euer eigenes Gewissen. Und weil die Vertreter des Staates ihren Dienst im Auftrag Gottes ausüben, zahlt ihr Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wir haben es eben gerade in der Lesung gehört. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt. Ebenso den Zoll. Und unterstellt euch der staatlichen Macht. Und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Soweit der Predigttext. Gedanken, die man sich erstmal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen muss. Kirche und Staat, seit jeher ein kontrovers diskutiertes Thema. Jeder von uns hat in dieser Beziehung eine andere Sicht der Dinge. Einige von uns haben mit Lothar an der Zwei-Reiche-Lehre gearbeitet im Bibelgesprächskreis. Zu Anfang ist mir ganz wichtig, dass Paulus in diesen Versen keine komplette, für alle Zeiten gültige Staatstheorie entworfen hat. Nochmal, das, was ich uns jetzt gelesen habe, ist keine zu allen Zeiten gültige Staatstheorie. Ich möchte versuchen, mit euch heute über ein paar Eckpunkte nachdenken, die uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Der erste Gedanke, ja, Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Das zweite, nein, Gott gibt kein Ermächtigungsgesetz. Und das dritte, die Mitte, loyal und kritisch für den Staat. Zum ersten Gedanken, ja, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Wie wäre es ohne Staat? Wir bräuchten keine Steuern zu zahlen, es gäbe keine Bußgelder, es gäbe keine Sünderkartei in Flensburg, es gäbe kein Dieselfahrverbot, keine Grenzen und so weiter. Aber es würde uns auch eine ganze Menge fehlen. Es gäbe keine Polizei, keine Feuerwehr, es gäbe keine Schulen, keine Sozialhilfe, keine Krankenhäuser, keine Bauaufsicht und so weiter. Der Staat schafft Ordnung. Ohne staatliche Ordnung geht es ins Chaos. Ohne Regeln macht jeder, was er will. Menschliche Obrigkeit ist und bleibt allerdings ein Problem, damals wie heute. Von den Richtern und Königen im Alten Testament angefangen bis zu den römischen Kaisern zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel bis zu uns heute. In den USA, in der Türkei, in Syrien, in Saudi-Arabien, auch in Brasilien und in vielen anderen Ländern mehr. Trotzdem will Gott, dass es Ordnung und damit auch einen Staat gibt. Staaten können unterschiedliche Formen haben, aber öffentliche Ordnung braucht es. Wo eine Gesellschaft aus Christen und Nichtchristen gemischt besteht, kann und wird es keine spezifisch christliche Regierung geben. Aber Regierung braucht es. Warum allerdings der lebendige Gott es zulässt, dass Menschen, die nichts von ihm wissen wollen, das Ruder in die Hand nehmen dürfen und damit letztlich in seinem Auftrag handeln, das ist zumindest mir ein Rätsel und bleibt ein Rätsel. Dass Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben, das Ruder eines Staates, eines Landes in die Hand nehmen dürfen und letztlich in Gottes Auftrag handeln, das ist und wird ein Rätsel bleiben. Das ist die Kehrseite der Freiheit, die Gott uns gibt. Aber diese Freiheit, die Gott gibt, ist nicht grenzenlos. Damit bin ich beim zweiten Gedanken. Nein, Gott gibt kein Ermächtigungsgesetz. Gott gibt kein Ermächtigungsgesetz. Der krasseste Machtmissbrauch, ich habe es eben schon angedeutet, das war die Nazizeit. Beginnend mit dem Ermächtigungsgesetz, Adolf Hitler darf alles ohne Grenze. Das Gesetz hat er sich selber gegeben. Nein, unser Gott gibt kein Ermächtigungsgesetz. Gott gibt einen Auftrag. Und dieser Auftrag lautet, der Staat, die Regierung hat für Recht und Ordnung zu sorgen. Das ist der Auftrag, den Gott allen Regierenden gibt, egal wo, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und was Recht und Ordnung ist, hat Gott in seinen Geboten eindeutig definiert. Wer also anders regiert, regiert an Gottes Willen vorbei. Es geht nicht um Parkgebühren, es geht nicht um Müllgebühren. Es geht aber um die Frage, wie man zum Beispiel Handel treibt. Es geht darum, wie man Minderheiten, Fremde, Alte, Kranke, Behinderte schützt. Und wie man Gerechtigkeit übt in diesem Land und wie man seine Steuererklärung abgibt. Wer Böses tut, wird nach Gottes Willen vor ein Gericht gestellt werden. Wer Gutes tut, hat von guten Regierungen nichts zu befürchten. Und jetzt steht hier im Römer 13, dass wir jede Regierung akzeptieren sollen, sogar im Dritten Reich, Fragezeichen. Dazu sagte nicht nur die bekennende Kirche ein klares Nein. Nicht jede Regierung kann sich auf ihre Entscheidungen, auf ihr Recht und schon gar nicht auf Gott berufen. Dietrich Bonhoeffer und viele andere bewusste Christen mit ihm haben das ganz deutlich abgelehnt, was den Umgang mit den Juden angeht. Dazu wird Jan Holtuns daher noch einiges einladend sagen, was den Umgang mit Juden angeht, mit Kranken, Behinderten und Alten. Nochmal Bonhoeffer. Wenn ich einen wahnsinnigen Autofahrer den Kurfürstendamm entlang rasen sehe, der links und rechts in die Passanten hineinfährt, so ist es nicht nur meine Aufgabe, die Verletzten zu verbinden und die Sterbenden zu trösten, sondern ich muss versuchen, ihn vom Steuer zu reißen, selbst unter Einsatz meines Lebens. Es wird Situationen geben, wo wir als Christen nicht still zuschauen dürfen, weil das gegen Jesus Christus ist. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 heißt es, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Das ist die Grenze. Aber wie können wir das praktisch leben? Damit sind wir beim dritten und letzten Gedanken. Die Mitte, loyal und kritisch für den Staat. Keiner Obrigkeit, wie und wo auch immer, ist von Gott in irgendeiner Weise Allmacht verliehen. Das ist mir ein ganz wichtiges Wort. Keiner Obrigkeit, egal wie und wo auch immer, ist von Gott Allmacht verliehen. Aller Obrigkeit ist ein Auftrag gegeben und dieser Auftrag lautet, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Und wenn Obrigkeit, wo auch immer, selbst bei uns hier in der Gemeinde, eben nach Allmacht trachtet und eben nicht den Auftrag Gottes erfüllt, nach Recht und Gerechtigkeit zu schauen, dann ist ihnen keine Macht von Gott gegeben. Auch wenn viele der Mächtigen weltweit heute glauben, dass sie die Allmacht hätten, es ist nicht wahr, uns ist nur der Auftrag gegeben, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Gott verleiht keinem Menschen, noch einmal, keiner Regierung, keiner Leitung, egal wo auch immer, in irgendeiner Weise Allmacht. Es geht nur um den Auftrag, den Gott verliehen hat. Und das ist Recht und Gerechtigkeit zu schützen und dafür zu sorgen. Wir Deutschen haben es gut, wir leben in einer Demokratie. auch wenn die Vorkämpfer dieser Demokratie in Westeuropa nicht nur Christen waren. Und umgekehrt, wenn viele bewusste Christen zum Beispiel im Dritten Reich viel zu lange geschwiegen haben zu dieser Regierung. Wir haben als Bürger und Christen die Möglichkeit, in unserem Land mitzureden. Vor einer Woche durften wir Hessen hier den unterschiedlichsten Politikern unser Vertrauen aussprechen oder sie abwählen. Ein wertvolles Gut, das wir nicht hoch genug einschätzen dürfen. In wie vielen Ländern ist es gefährlich geworden, zur Wahl zu gehen, meine Meinung zu sagen, frei zu wählen. Das ist ein Recht, das uns unser Staat einräumt, uns immer wieder dazu ermutigt und aufruft, geht doch wählen. Aber dazu braucht es offene Augen und ein waches, von Gottes gutem Geist geleitetes Gewissen. Das kann auch bedeuten, nicht immer den Mund zu halten, wenn es nötig ist, zu reden. Fundierte, konstruktive Kritik ist zumindest bei uns etwas, was wir unserem Staat schuldig sind. Fundierte, konstruktive Kritik sind wir unserem Staat schuldig. Und nicht nur unserem Staat, auch anderen Institutionen gegenüber, bis in unsere Gemeinden hinein. Fundierte, konstruktive Kritik. Nicht meckern und nicht jammern. Das heißt nicht, dass unser Staat alles falsch macht und nur wir als gläubige Christen alles richtig machen. Auch wir Christen machen längst nicht alles so gut, wie wir sollten. Auch wir brauchen Vergebung und Neuorientierung. Nicht nur in Berlin und nicht nur in Wiesbaden ist Neuorientierung angesagt. Auch wir brauchen in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben immer wieder Neuorientierung. Wir haben hier in Deutschland von unserem Staat die Möglichkeit, wie auch immer mitzugestalten. Und beim Vorbereiten dieser Predigt ist mir unser Café wieder einmal gekommen. Dazu sind wir vom Staat, von unserem hessischen Ministerpräsidenten, belobigt und anerkannt worden mit einer Urkunde und mit einem stattlichen Geldbetrag. Das ist ein Teil unseres Mitgestaltens in diesem Land. Unsere christlichen Werte nicht nur sonntags zu leben im Gottesdienst, sondern unsere christliche Einstellung auch donnerstags im Alltag zu leben. Ich komme zum Schluss. Was haben diese provokanten Gedanken des Paulus mit uns heute zu tun? Als ich diesen Text vor einigen Wochen das erste Mal las, habe ich gedacht, oh nein, das ist überhaupt nicht mein Thema. Und dann habe ich weiter nachgedacht. Was hat das mit mir, mit uns heute zu tun? Zum Ersten für mich Dank, dass ich in einem demokratischen Staat leben kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe nie Hunger und Durst gehabt. Ich habe nie Heimatlosigkeit gekannt. Ich kenne keine Angst vor Despoten, die mein Leben oder das meiner Lieben bedrohen könnten. Ich kenne Bomben, Raketen und Giftgas nur aus dem Fernsehen. Und ich wurde nie wie Uwe und seine Geschwister als Kartoffelkäfer oder Schlimmerem beschimpft. Ich wurde nie wegen meines Glaubens verfolgt. In Römer 13 fordert Gott mich zum Dank gegenüber, Gott gegenüber auf, weil ich in einem Land leben kann, in dem es den meisten Menschen überdurchschnittlich gut geht. Ich zumindest bin viel zu wenig dankbar dafür. Ich weiß nicht, ob ihr das Plakat unten von der Eva Maria gelesen habt, im Schaukasten. Suchet der Stadt Bestes, betet dafür. Weiter, Dank, dass ich meine christliche und auch meine politische Meinung äußern darf, ohne dass ich Strafe fürchten muss. Ich möchte dankbar dafür sein, dass unsere Regierung uns das schenkt und ich möchte nicht in die allgegenwärtige Kritik einstimmen über alles, was ich besser machen würde als die da oben, wo da oben auch immer sein mag. Und dass wir als Christen auch hier in der Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen können, wo es in unserer Macht liegt, zum Beispiel mit dem Café. Am vergangenen Donnerstag war es wieder so voll mit so vielen Kindern auch. Es ist schön, dass wir das anbieten können. Und weiter, ich möchte mich auch erinnern lassen für unsere Regierung in Bund und Land, auch für unsere Gemeindeleitung, Gott immer wieder zu danken und sie im Gebet anzubefehlen, damit sie recht entscheiden, dass ich froh in dieser Gemeinde leben kann, dass ich froh in unserem Land leben kann, wo es uns so gut geht. Im Bewusstsein, dass bei Gott die einzige und wahre Macht liegt. Im Bewusstsein der tiefsten Überzeugung, dass ich dem einzigen Herrn der Welt gehöre. Einer unserer ehemaligen Bundespräsidenten, Gustav Heinemann, hat 1950 ein weises, wahres Wort gesagt, das für alle Regierenden, bis Gott wiederkommt, gilt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt.